Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo, ich wünsche einen schönen Mittwoch. Kennen Sie Growler? Schreie, Flüstern, Atem, verzerrte Obertöne, Urlaute und Grunzen. Es sind extreme Metal-Vokalisten und auch bekannt als Growlers Core. Ein besonderes Talent, wie es mir scheint. Und wir schauen, wie diese Technik eigentlich funktioniert und wie die Uraufführung ihres Stücks Voices of the Void im Radialsystem gelungen ist. Eines unserer Themen in dieser Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Die Fehde zwischen den Beckhams, Sie haben es sicherlich mitbekommen. Der älteste Sohn Brooklyn hat den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen. Es geht um Manipulation, um vieles und vor allem darum, dass er Zeit seines Lebens von seinen Eltern kontrolliert und vermarktet wurde. Zitat, die Marke Beckham steht an erster Stelle. Das hat Brooklyn Beckham in einem langen Post am 19. Januar auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht. Und wir fragen uns, ja, sind diese sogenannten Nepo-Babys jetzt auf einer neuen Stufe der Emanzipation angelangt oder geht es doch wieder um ein misogynes Narrativ, die Frau, die böse Mutter ist schuld, am besten an allem. Darüber spreche ich mit Elena Gruschka vom Podcast Niemand muss ein Promi sein, sehr erfolgreich damit, geht auch in diesem Jahr auf Tour, ist Stand-Up-Comedian und kennt sich mit Gossip und Celebrities einfach furchtbar gut aus. Hallo und herzlich willkommen in unserem Popkulturmagazin, dem Kompressor.
Hallo, das war eine ganz tolle Anmoderation von diesem ganzen Konflikt. Da habe ich sofort Lust einzuschalten, muss ich sagen. Würde ich sofort eine Serie drüber sehen wollen.
Ja, es ist ja auch ein, könnte man sagen, bitteres Familiendrama oder der Kollaps eines über Jahrzehnte aufgebauten, äußerst disziplinierten und kontrollierten Familienimperiums. Also es gab ja auch gibt zwei Netflix-Dokus, sowohl über Victoria als Modedesignerin als auch den Ex-Fußballprofi David. Tatsächlich bin auch mit den Beckhams sozusagen aufgewachsen. Wie schätzt du das Ganze ein?
Also erstmal glaube ich, dass es so wahnsinnig interessant und relatable ist, weil ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind oder waren. Also ich auf jeden Fall ja. Und ich erinnere mich an meine eigene Hochzeit, wo es auch sehr interessante Geschichten mit der Schwiegermutter gab und gibt. Und ich glaube, das kommt ja in jeder Familie vor, dass es auch manchmal zwischen den Töchtern und beziehungsweise den neuen Frauen und den Schwiegermüttern ein bisschen schwierig ist. Und deswegen kann man damit schon mal auf jeden Fall relaten. Mhm. Und das ist natürlich auch schön, dass das in solchen Familien auch vorkommt. Aber natürlich sind die Beckhams vor allem auch ein Familienunternehmen. Also nicht nur eine normale Familie, sondern eben auch ein Riesenunternehmen, wo sehr viel Geld dran hängt. Und der Unterschied aber zu normalen Familienunternehmen, wo ja noch ein Produkt dazwischen ist, wie bei Rossmann zum Beispiel, jetzt die Drogerien oder so, ist natürlich, dass sie selber das Produkt sind. Und das macht das Ganze hier natürlich irgendwie so interessant und so persönlich. Das heißt, wenn man da scheitert im Familienunternehmen, dann scheitert man ja direkt auch als Person und als Sohn. Und das macht das Ganze natürlich so brisant.
Mhm. Die Vorwürfe, ich habe es ja schon zu Beginn zusammengefasst, es geht um Kontrolle, Vermarktung, sich benutzt fühlen. Man könnte ja auch gegenargumentieren und sagen, nun ja, also so ein Nepo-Baby, das mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, das soll sich jetzt mal nicht so haben und seine Privilegien checken. Oder ist es doch berechtigte Kritik, weil ein Kind nun mal ein Kind ist und nicht vermarktet werden sollte?
Also Privilegien checken finde ich grundsätzlich gut. Das sollten alle oder wir alle auf jeden Fall ab und zu mal machen. Aber natürlich kann man ihm das jetzt nicht vorwerfen, dass er da reingeboren ist und dass er das jetzt bitte zu schätzen wissen soll, weil er hat sich das nicht ausgesucht. Und es gibt ja auch genug Beispiele, auch in der Popkultur, zum Beispiel eine Heidi Klum, von der man jetzt halten kann, was man will. Die hat ihre Kinder zum Beispiel, bis sie 18 sind, oder bei Leni war sie, glaube ich, 17, aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Und ich finde, das sollte man auch als sehr berühmte Familie irgendwie machen und versuchen und den Kindern eine eigene Wahl geben. Vielleicht wäre er jetzt Menschenrechtler geworden oder weiß ich nicht, Anwalt oder Bäcker oder so. Also deswegen, ich finde, da muss man schon sagen, das ist für diese Kinder wahrscheinlich nicht so einfach.
Und das ist jetzt natürlich spekulativ, aber könnte es jetzt der Beginn, die Initialzündung für andere Promi-Kids sein, zu sagen, ja, auch ich möchte mich aus meiner Vermarktung, meiner Instagram-Vermarktung befreien, dagegen rebellieren. Also gibt es da vergleichbare Fälle?
Habe ich auch schon überlegt. Ich habe auch so ein bisschen geguckt, wen es da noch so gibt. Es gibt ja die Familie Smith, ne? Also Will Smith jetzt in Amerika, der ja auch zwei Kinder hat, die mit der Marke Smith und mit dem Namen eben auch ja sehr große Erfolge gefeiert haben. Der Unterschied ist allerdings, dass gerade die Tochter ist sehr talentiert. Die ist einfach eine wahnsinnig talentierte Jazzmusikerin und Sängerin, die dann irgendwann aus diesem Pop-Bereich wirklich sich auf ihren Hintern gesetzt hat und 10 Instrumente spielt und einfach unfassbar tolle Musik macht und sich so emanzipiert. Ich finde, das ist ja auch ein Weg, dass man quasi den Namen zwar irgendwie nutzt und sich schon bewusst ist, okay, ich habe damit jetzt erstmal eine einfache Einstiegschance, aber dann wäre es ja toll, wenn du dann auch noch was richtig Tolles damit anfängst, weil das ist ja dann deine eigene Verantwortung, was man damit macht. Man muss jetzt ja keinen Schrott damit machen, weil die Möglichkeit hat man und das kann man natürlich für sich nutzen.
Ja, und was an dieser Fehde, diesem Drama auch auffällt, ist, die Frau scheint mal wieder an einem schuld zu sein. In diesem Fall geht es um Victoria Beckham.
Oder Mann. Beide, ne? Es gibt da ja wirklich 2 Teams, ne?
Ja.
Die Nicola, also die Frau von Brooklyn, wird ja auch, es gibt das Team Victoria Beckham, die hat natürlich eine starke Fanbase, wo alle sagen, nein, Victoria ist die Gute hier und die Nicola, also die neue Frau, ist fürchterlich und zickig und es haben sich jetzt schon Friseure gemeldet, die mit ihr schlechte Erfahrungen gemacht haben und dass sie wahnsinnig controlling sein soll und ihre Familie sowieso ganz schlimme Republikaner und Trump-Anhänger sind und Trump auch auf der Verlobung gewesen sein soll und dass es total in Ordnung ist von den Beckhams, dass sie sich da auch nicht nur markentechnisch, sondern auch persönlich abgrenzen wollen. Aber auf jeden Fall sind die Frauen die Bösen. Davon können wir ausgehen. Eine muss es sein. Entweder die Nicola oder die Victoria.
Aber das ist doch auch wieder traurig. Das zeigt doch auch, dass wir uns in so einer Art Backlash befinden, dass Frauenfeindlichkeit wieder so ein großes Interesse anscheinend auch produziert.
Ja, absolut. Aber das sehen wir ja überall, ne? Also dieser Frauenhass, der ja überall mitschwingt. Also jetzt an dem Fall sieht man es jetzt mal wieder. Aber ich finde, wir sind auf jeden Fall in den Zeiten, wo das wieder salonfähiger gemacht wird. Natürlich auch durch die Politik und durch so Männer wie Trump, die das wieder salonfähig machen.
Also es bleibt abzuwarten, wie dieser Streit weitergeht. Es gibt auf jeden Fall krasse Vorwürfe des ältesten Sohns der Beckham-Familie. Kinder, ob berühmt oder nicht, könnte man vielleicht als Fazit ziehen, gehören nicht vermarktet. Eine Einschätzung war das von Elena Gruschka, Podcasterin, dieses Jahr auch live auf Tour unter dem Titel Niemand muss ein Promi sein. Ich danke herzlich für die Einschätzung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne, danke euch.
Unter dem Titel Niemand muss ein Promi sein, ein Popkultur-Podcast, erscheint jeden Freitag überall dort, wo es Podcasts gibt. Morgen startet der Film White Snail in den deutschen Kinos, spielt in Minsk, Belarus und gemacht hat ihn das Regieduo Elsa Kremser und Levin Peter, kommen aus Österreich und Deutschland und denen geht es in ihren Filmen viel um Tiere und Formen. Space Dogs oder auch Dreaming Dogs sind Dokus über Hunde, wie der Titel schon sagt, und die wurden in Moskau und in Russland gedreht. Und White Snail, also weiße Schnecke, ist nun ein Spielfilm geworden. Mein Kollege Matthias Dell hat den Film für uns gesehen. Matthias, die Frage liegt auf der Hand. Worum geht's?
Es geht um ein ungleiches, aber ähnliches Paar, wie die Namen sagen. Mascha und Mischa. Mascha ist Model, das eigentlich nach China will, weg aus Belarus. Und Mischa arbeitet in der Leichenhalle, drapiert da die Toten für die Beerdigung, ist aber eigentlich Kunstmaler. Im Film hat sie dann so mit Depressionen zu kämpfen. Er bearbeitet seine Issues so in der Malerei und zwischen beiden entsteht eine sehr dosierte Romanze, würde ich sagen. Das heißt, körperlich oder exzessiv wird da nichts. Der Höhepunkt wird dann über die Begegnung zweier Schnecken dargestellt, das ist das titelgebende Tier in diesem Fall, die da interagieren. Ich weiß nicht genau, ob das Sex oder Kampf war, da stecke ich zu wenig drin. Aber wir können ja mal reinhören, wie die Musik das akzentuiert von John Gürtler und Jan Misere. Also vielleicht schon Sex, weil es ja so am Höhepunkt entgegengeht. Die beiden Schauspielerinnen und Schauspieler wachen dann zusammen auf. Genau. Und diese Schnecken kommen übrigens von Mascha. Die hat die im Film bei sich zu Hause. Die haben auch irgendwelche Wirkungen, wenn man die überhaupt laufen lässt. Und da ist es auch so, dass die Darstellerin der Mascha die im richtigen Leben auch zu Hause hat.
Und die sind vor allem auch so groß. Also ich habe mir den Film ja auch angeschaut. Was macht das mit dem Film White Snail? Dass Laien sich da selbst spielen, bekommt der Film dadurch eine eigene Wahrheit, eine andere Echtheit?
Genau, es ist ja eine Darstellerin, die selber Model ist. Das ist diese Maria Imbro, heißt sie, eben auch Mascha genannt. Und der Darsteller des Mischa, Michael, heißt Michael Senkov und ist tatsächlich auch Maler, hat auch in dieser Leichenhalle gearbeitet. Ich würde sagen, das bringt nicht so richtig viel. Das kann man jetzt in so einer Kritik oder in den Gesprächen nach dem Film dann so reinreden. Aber wenn man den im Kino sieht, nützt das eigentlich überhaupt nichts, dass die in echt eben auch so heißen und irgend sowas Ähnliches sind. Weil letztendlich sind sie halt gut gecastete Laien, die ihre Sache auch gut machen, würde ich sagen. Weil das eben, auch wenn dann die Regie sagt, sie hätten nur Vorgaben grobe gemacht und die so interagieren lassen, die hätten sich beim Dreh zum ersten Mal kennengelernt, das mag alles sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, echter wird es dadurch auch nicht, weil man schaut halt einem Film zu und man kann das vielleicht an der Szene mal so ein bisschen deutlicher machen, weil da gibt es so einen angedeuteten Suizidversuch und der ist ja gebaut oder der ist ja gewollt von diesem Drehbuch. Das heißt, selbst wenn, ich weiß das nicht und will es auch nicht behaupten, aber sagen wir jetzt mal, die echte Marsha hätte da auch eine Erfahrung mitgemacht, dann wäre es ja trotzdem etwas, was sie im Spiel halt irgendwie einfließen lassen kann, aber was jetzt eben nicht im Film so passiert, wie eben echtes Leben oder irgendwas Dokumentarisches.
Aber wie kommt es denn dann dazu, dass auch gesagt wird, der Film sei dokumentarisch, also dass die Grenze zwischen Fiktion und Dokumentation irgendwie verwischen?
Das ist eine spannende Frage und da gibt es, glaube ich, in der Fachwelt auch, sage ich mal, verschiedene Schulen, was so diese Bewertung des Dokumentarischen betrifft. Ich würde ja auch sagen, dass diese Dokumentarfilme, die Kremser und Peter vorher gemacht haben, also vor allen Dingen Space Dogs, mit dem sie so bekannt sind, dass die eigentlich auch so eine Mischform sind, wo ich das Gefühl habe, das Kokettieren mit dem Dokumentarischen ist eher so ein bisschen so eine Stilfrage, böse gesagt, so ein bisschen so eine Masche. Also in diesem Space Dog ging es halt vor 6, 7 Jahren darum, dass eben Straßenhunde in Moskau gefilmt werden und da wurde sowas aufgefropft, was auch so ein schönes Gefühl bedient hat, nämlich dass Laika, der erste Hund im Weltall, dass das auch eine Straßenhündin gewesen sei. Und dann wurden halt diese Filme, die Tiere waren toll gefilmt und so weiter, alles schön, schöne Bilder, immer mit so einem leichten Weltraum, Traum, Melancholie. Und das ist eben genau das, was jetzt hier auch, würde ich sagen, auf eine Weise passiert. Und interessanterweise finde ich dann so, wenn man sagt, es steckt da was Dokumentarisches drin, dann meint man wahrscheinlich eine relativ nüchterne Inszenierung, die Gefühle relativ runtergedimmt, alles sehr lakonisch in einer Weise. Wo ich aber auch sagen würde, das ist, also wenn man das so sieht, könnte man auch sagen, Christian Petzold oder Angela Schanelek oder Berliner Schule-Filme seien irgendwie dokumentarisch. Das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein und ich würde eher sehen, dass es da so eine Spielart gibt, quasi eines westlichen Festivalkinos, das eben versucht da, genau damit Akzente zu setzen.
Okay, hilft einem jetzt nicht so unbedingt alles weiter, kann einem aber letztendlich beim Gucken vielleicht auch egal sein, denn die Frage ist ja, lohnt es sich, den Film zu sehen? Ist es deiner Meinung nach ein interessanter Film geworden?
Also er hat interessante Momente irgendwie, dass man zum Beispiel Minsk immer in diesen Straßenszenen sieht. Das wäre jetzt ein dokumentarischer Blick. Wie sieht's denn da aus? Das andere, diese ganze Beziehungsgeschichte, die halt so unvollendet bleibt und so vage, die ist mir doch etwas mir zu ruhig und zu distanziert. Und bei den Personenbeschreibungen sind die am Ende eigentlich gar nicht viel weiter. Das heißt, so viel Entwicklung gibt's da eigentlich gar nicht. Wie unmenschlich jetzt die Modelbranche ist, das hat man bei Heidi Klum in einer Folge verstanden. Und dass die Leute in Belarus irgendwie auch natürlich unter diesem diktatorischen System leiden, das ist schon auch alles da, aber ich finde trotzdem, dass eben diese Setzung dieser Gedimmung und dieser fühlbaren Melancholie und Zärtlichkeit, dass die scheint mir doch sehr so ein Trick zu sein, womit man eben auch Festivalkinos mit quasi so einem protestantischen, gebremsten Beziehungsideal, in dem man gut träumen kann, mit einer schönen Kulisse und eben irgendwie so ein paar Setzungen, dass das irgendwie eigentlich die Attraktion des Filmes sein soll, in die dann so Gefühle von Publikum reingehen sollen. Und was ich zum Beispiel interessant fand, die Regisseurin Elsa Kremser hat bei uns in der Filmsendung Vollbild erzählt, wie sie Mascha gefunden hat, nämlich auf den sozialen Medien.
Ja, wir haben versucht, auch die Subkultur, die Jugend in Belarus erstmal kennenzulernen. Das Land war für uns neu und wir haben versucht, es zu verstehen und haben dann auf TikTok geschaut, wie drücken sich eigentlich junge Menschen, Männer wie Frauen, in dem Land aus. Und dann ist uns Mascha aufgefallen mit sehr ungewöhnlichen, sehr witzigen TikTok-Videos.
Ja, und von diesen witzigen Sachen sieht man jetzt nicht so viel. Und da würde ich sagen, kommt eben dieser Stil, diese Melancholie, die alles so befängt, irgendwie rein als eine Setzung, als eine Idee, wie man dieses Setting da nach auf irgendwelche Festivals und ins deutsche Kino erzählen kann.
Sagt Matthias Dell über White Snail, läuft ab morgen in den Kinos. Ich danke dir für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Bitte sehr.
Berlin durchgehend geöffnet. Relativ cooler Slogan des Senats aus dem Jahr 1949, der damit auf die Kneipenkultur des Berliner Westens aufmerksam gemacht hat. Und ja, die berühmte Berliner Subkultur hat natürlich wahnsinnig viele Facetten. Vor allem seit dem Jahr 68, das Jahr der Befreiung der Revolte. Und so fand auch in den Kneipen vieles von dem statt, was seit dieser Zeit zur Berliner Bohème und zum Underground gehörte. Ein Urgestein der Berliner Kneipenkultur ist Marcel Nobis, hat viel gesehen, erlebt und mitgemacht und 15 Jahre an dem Buch gearbeitet. Echt progressiv bis voll krass, die unkonventionelle Kneipenkultur Westberlins 1968 bis 1989. Ja, und warum dieses Buch geschrieben werden musste, das erzählte uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Das mit dem Urgestein, das missfällt mir etwas. Es gibt andere Leute, die diesen Titel viel besser beanspruchen könnten als ich. Ich war halt auch dabei und ich habe ein ganz gutes Gedächtnis und konnte mir also viele Kneipennamen und Kneipenorte und Begebenheiten ganz gut merken. Um dieses Rätseln, wo war das, wann war das, wie hieß der Laden, hat der dann irgendwann mal auch einen anderen Namen, wurde der umbenannt, da eine Sicherheit herzustellen und auf der anderen Seite diese Kneipenkultur als Vehikel zu benutzen, eine besondere Zeit, nämlich die 70er Jahre, wiederkehren zu lassen und anschaulich zu machen, also die Atmosphäre einzufangen.
Und das machen Sie alphabetisch geordnet. Dazu gibt es verschiedene Bilder auch, vornehmlich von Ihnen wahrscheinlich fotografiert.
Einige Fotos sind auch von mir, aber es sind auch Profis dabei, die mich umsonst bedacht haben. Aber es kann auch sein, dass sogar Fotos dabei sind, wo die Urheberrechte unklar sind.
15 Jahre, habe ich gesagt, haben Sie an diesem Buch gearbeitet. Das ist ja schon eine lange...
Na, nicht Tag und Nacht. Also ich habe auch schon zwischendurch Pausen gemacht. Ja. Ich musste ja auch arbeiten gehen.
Ja, aber vielleicht, um nochmal so einen kleinen Eindruck davon zu bekommen, wie umfangreich auch Ihre Recherche war. Welche Schwierigkeiten haben sich da immer wieder aufgetan? Vielleicht hat es auch etwas mit dem Erinnerungsvermögen der Zeitzeugen zu tun, wie es im Vorwort beschrieben wird. Ich habe mich gefragt, liegt es vielleicht auch am Alkohol, der ja einiges verzehrt oder Erinnerungen verschwimmen lässt? Oder war es das Kiffen?
Natürlich. Viele der Leute, die damals sich in den Lokalen rumgedrückt haben, die gibt es halt gar nicht mehr. Der große Jürgen Grage, der so klangvolle Lokale wie die Ruine, das Slumberland, das Roxy, das Delirium, die Meisengeige, lauter klangvolle Lokalnamen hat er entweder eröffnet oder lange Zeit betrieben. Ich glaube auch das Yorkschlösschen. Gezapft hat er auch schon in der Meisengeige und im Leierkasten. Solche Leute gibt's heute nicht mehr. Ich hatte allerdings die Gnade, die noch kennenzulernen und mir von denen Einzelheiten sagen zu lassen. Ja, natürlich, unbeschwerter Alkoholkonsum schmälert das Gedächtnis, das Erinnerungsvermögen. Kiffen natürlich auch. Wobei, ich weiß nicht genau, ob es immer nur ums Trinken geht. Manchen ging es wohl darum, aber es war auch darum zu tun, Geselligkeit, Austausch, politische Diskussionen, naja, natürlich auch Frauen.
Sexuelle Befreiung, unkonventionelles Denken.
War aus beiden Richtungen. Die Männer suchten die Frauen suchten die Männer. Aber da kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Also ich hatte auch Phasen, wo ich so 1,5 Jahren oder 2 Jahre überhaupt keinen Alkohol trank. Das war ein bisschen blöd, weil die anderen waren dann schnell locker und schwatzten und ich stand so ein bisschen linkisch dabei und kam nicht so richtig rein. Aber mit der Zeit hatte das große Vorteile. Im Laufe des Abends nämlich wurden die anderen immer döseliger und unpräziser und unterbrachen ständig oder redeten Unsinn, während ich noch ziemlich präzise mich an der Diskussion beteiligen konnte. Also diese abstinenten Phasen, die fand ich wohltuend. Mhm. Geraucht habe ich auch zeitweise 2-3 Jahre in der Szene nicht mehr.
Dann lassen Sie uns doch vielleicht einfach auch nochmal über die Debatten, die aufgetreten sind in dieser Zeit, sprechen. Also was waren das für politische Diskussionen? im Rausch oder im, ja, vielleicht sogar schon Delirium, die dort aufgekommen sind?
Ja, da muss man zunächst mal feststellen, dass die 70er Jahre ja nicht nur eine schöne Zeit waren. Es war die Zeit, die verschattet war durch diese sprunghaft zunehmenden Herointoten, also mit welcher Ungezwungenheit Anfang der 70er Jahre auch die politisch Engagierten, also die eher wacheren Köpfe, sich da die Drogen reinknallten. Das war einfach unglaublich, bis man mal dahinter kam, dieses Heroin ist einfach eine unheimlich tödliche Angelegenheit. Man kam in den Kneipen zusammen, es war außerordentlich gesellig. Läden, die nicht mindestens einmal am Abend bummvoll waren, galten dann schon als verwaist. Also es war so ein Wertprädikat, es war voll. Und man brauchte manchmal im Delirium zum Beispiel, da brauchte man schon mal so eine halbe Stunde, Stunde, bis man vom Eingang bis zum Tresen, bis zu seinem Bier vorgedrungen war, weil es einfach sehr voll war. Und man diskutierte, man stand zusammen, man diskutierte auch mit Leuten, die man noch gar nicht kannte, man duzte sich natürlich alle, diskutierte man Umgangsformen, wie man sich miteinander verhalten sollte, könnte, müsste. Auch die schon Anfang der 70er Jahre bemerkbare feministische Entwicklung war auch Thema, ja. Oder die sexuelle Libertinage, die besonders in den 70er Jahren sehr stark war, vor allen Dingen, die dann abrupt ein Ende nahm, als Anfang 80 die AIDS-Schoße dann virulent wurde. Dann ging man plötzlich wieder festere Beziehungen ein, Paarbeziehungen. Und nach ein paar Monaten ging man dann gemeinsam zum AIDS-Test und hatte Bammel, dass einer von beiden oder dann wahrscheinlich inzwischen schon beide infiziert waren. Und dann war man glücklich, wenn das nicht der Fall war. Und dann blieb man auch gern zusammen. Und dann war dieses, ich sag mal zugespitzt, Herumficken nicht mehr so angesagt.
Sie haben gerade schon das Delirium erwähnt, das ist eine Eckkneipe in Kreuzberg. Der Name spricht ja auch für sich. War das so eine Art Abschleppkneipe zu jener Zeit?
Es war neben dem Polkwitz in der Bayerischen Straße sicherlich das am ehesten angesagte Lokal zum einander kennenlernen. Da gab es sicherlich auch Sexsüchtige, aber das war nicht das Thema. Es war der Wunsch, jetzt auch mal von den neuen Freiheiten also zu genießen oder in Anspruch zu nehmen. Also man lernte sich dort kennen und wenn alles gut ging, man sich sympathisch war und Bock hatte, dann ging man halt zusammen nach Hause auf die dortige Rammelwiese, wie das dann geheißen wurde. Meistens eine Schaumstoffmatratze auf dem Boden. Ein Bett konnte man sich nicht leisten. Und dann gab's. Nee, das erzähle ich jetzt nicht.
Warum denn nicht?
Na, ich erinnere mich gerade an Fummelwerner.
Aber der findet nicht statt.
Der Fummelwerner, das war wirklich ein Urgestein, Gott hab ihn selig. Der hatte also einen umwerfenden Charme, auch wenn er nicht gerade aussah wie Adonis. Und also wie der die Damen anquatschte und sich gewogen machte, das war schon erstaunlich. Mit ganz flockigen Phrasen wie, na, wo kommt ihr jetzt rein, sagt er zu zwei Mädels. Und eine halbe Stunde später ist er mit einem von beiden abgezogen. Und dann kam der nach zwei Stunden wieder und dann quatschte der wieder Frauen an. Solche Leute gab es auch.
Aber Sie haben auch gesagt, im Umkehrschluss war es nicht nur eine Männerdomäne, in der Frauen verführt wurden, sondern durchaus auch Frauen sich, ja, die Männer gesucht haben, auf die sie Lust hatten, die sie begehrt haben.
Na, im Delirium arbeitete in der Küche eine Frau, die wohnte zeitweise in unserer Wohngemeinschaft. Und wenn die Dienstschluss hatte, morgens um 5 oder so, die kam immer mit einem Knaben an, der meist einige Jahre jünger war als sie. Und dann hatten die dann auch noch eine vergnügliche Nacht.
Was wünschen oder erhoffen Sie sich mit diesem Buch? Eine Chronik, eine Hommage?
Also ich sage immer, man muss sich mal vorstellen, solch ein Buch wäre geschrieben worden über die 20er Jahre. Namen der Lokale, wo waren die Lokale, wer verkehrte dort? Was sind die Namen, wer hat wer waren die Wirte oder Wirtinnen? Das gibt's aus den 20er Jahren nicht. Und ich finde, jetzt das in der Erinnerung zu bewahren, was jetzt die 70er Jahre im Besonderen waren, also nicht nur die Kneipen und ihre Atmosphären, sondern eben auch die ganze Zeit. Ich finde, diese Zeit hatte eben auch ihre besondere Sprache und die versuche ich auch aufzugreifen. Aber eben weit über diese Kneipen hinaus, einfach die Atmosphäre einzufangen von damals, ja.
Und das alles halten Sie fest in dem Buch Echt progressiv bis voll krass, die unkonventionelle Kneipenkultur West-Berlins 1968 bis 1989, erschienen im Verlag Akademie der Abenteuer. Ich sprach mit Marcel Nobis. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Aktuell findet in Berlin das CTM-Festival statt, steht für experimentelle und elektronische Musik. Und in diesem Jahr liegt das Spannungsfeld zwischen Harmonie und Disharmonie. Eingeladen war auch ein Chor aus Montreal, und zwar der Growlers Chor. Die singen Harsh Vocals, das heißt, die Stimme wird verzerrt, es wird geknurrt, geschrien, geflüstert. Ja, und dieser Metalcore hat nicht nur ein Konzert gegeben, sondern er hat seinen Berlin-Besuch direkt auch dazu genutzt, um neue MitgliederInnen zu scouten. Esther Schelander war beim offenen Casting dabei.
Im Eingangsbereich des Berliner Radialsystems stehen Menschen und warten. Sie sind wegen dem offenen Casting gekommen. Doch dieser Chor ist besonders. Denn sie singen nicht, sondern sie growlen. Das ist eine Stimmtechnik, die aus dem Heavy Metal kommt. Klingt wie Brüllen, Knurren und Röhren. Unter den BewerberInnen ist auch Heike. Sie hat vor ein paar Jahren gemerkt, dass sie growlen kann.
Und habe das gemacht und dann waren einige ganz begeistert und daraufhin habe ich dann immer mehr gegrowlt. Und mir war das nicht so richtig bewusst, dass das ein besonderes Talent ist. Also ich habe immer gedacht, dass das ja eigentlich jeder kann, aber kann offensichtlich nicht jeder.
Beim Growling nutzt man die falschen Stimmlippen, die im Kehlkopf direkt über den echten Stimmlippen liegen. In Einführungskursen übt man daher zuerst genervt zu seufzen. Dann zu bellen.
Wuff, wuff, wuff.
Und dann so zu sprechen wie die gelbe Frau mit den blauen Haaren.
Hi, I'm Marge Simpson.
Und dann ist man schon beim Growlen angekommen. In Metalbands growlt meist nur einer, die Frontsängerin oder der Frontsänger. Und das ist auch das Besondere an dem Casting des Growlers Choir. Der Chor bringt diese Alleingänger zusammen. Für viele von ihnen ist das eine völlig neue Situation.
Der Unterschied ist halt, dass es jetzt wirklich so eine richtige Chorsituation ist, also wo es einen Dirigenten gibt und wo es mehr darum geht, dass die Stimmen miteinander verschmelzen. Und das finde ich spannend, habe ich Bock drauf. Ich habe sowas in klassischen Chören schon erlebt, aber nicht so. Da kommen sozusagen zwei Welten zusammen, die ich zwar kenne, aber in der Kombination noch nicht.
Der Growlers Choir ist bewusst zwischen den Stühlen angesiedelt. Er verbindet Heavy Metal mit Performance, mit klassischer und experimenteller Musik. Das zeigt sich auch in den Kooperationen des Chors. In den letzten Jahren haben die Growlers kleine Monster vertont, sie haben an einer Opernproduktion mitgewirkt und waren bei America's Got Talent zu Gast. Für viele der BewerberInnen ist diese Vielfalt eine Chance. Und ist dir das jetzt wichtig, dass das klappt?
Nein, das ist mir... Ja, also, man darf nicht mit so einem Eindruck hingehen, dass man das unbedingt will. Das ist immer schlecht, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, jetzt geht's los.
Der Chorleiter Pierre-Luc Senecal tritt in die Mitte. Wie bei jeder Chorprobe rutschen alle auf den Stühlen herum.
So, the growlers just use a technique we call gang shout, which.
Er lädt sie ein, eine bestimmte Technik auszuprobieren, den Gang Shout.
It's a gang shout! As opposed to it's a growl!
But you're not engaging your throat, you're really pushing with your diaphragm.
Danach studieren sie ein Stück ein.
Together, growling from the top of the page. One, two, three, and.
Prepare with love.
Nach einer Stunde ist das Casting vorbei. Ein paar neugierige Zuschauer klatschen. Wie ist es Heike ergangen?
Also ich habe jetzt nicht alles perfekt gesungen, das waren ja ziemlich schnelle Stücke. Ich hatte mit dieser englischen Aussprache teilweise Schwierigkeiten, obwohl sie uns das vorher geschickt haben. Aber ich bin das schon gewöhnt, so nach Noten zu arbeiten und so einfach durch jahrelange Chorpraxis. Also das hat mich jetzt nicht ins Schleudern gebracht oder so. Aber ob das jetzt gut genug war, weiß ich auch nicht. Das werden wir dann erfahren.
Die Entscheidung bekommt Heike in den nächsten Tagen per Mail mitgeteilt. Für heute kann sie entspannen. Und das tut sie auch. Denn der Growlers Choir gibt noch am selben Abend ein Konzert.
Sacrifice my single life, exposed upon this blasted barren track, without the things to make a life, alone without family nor companion.
Beeindruckende Technik aus der Tiefe des Schlunds. Esther Schelander über den Growls Choir und seinem Casting anlässlich des CTM-Festivals.